Hallo und herzlich willkommen bei InTouch und beim zweiten Teil unseres Gesprächs mit Dr. Steven Lem, Chief Risk Data Officer bei RatePay und mit Sebastian Ludwig, CEO DACH bei Coeo. Wer Teil 1 schon gehört hat, weiß, wir sprechen diesmal über Risk und Fraud im E-Commerce. Weiter geht's.
Stichwort künstliche Intelligenz haben wir ja gestern ausführlich diskutiert beim Customer Focus Summit hier auch in München und haben über das Thema Fraud aber noch nicht so intensiv gesprochen. Deswegen würde ich gerne mal fragen, welche Chancen ergeben sich denn für Anbieter wie euch, oder die Frage geht auch an dich, bei der Prävention und Erkennung von solchen Vorfällen?
Ich hatte es ja schon eben angesprochen. Also natürlich haben wir in unserer Echtzeitprüfung haben wir KI oder maschinelle Lernverfahren, die in Echtzeit versuchen, bestimmte Betrugsmuster zu erkennen. Mhm. Darüber hinaus nutzen wir aber auch noch andere Möglichkeiten, ja, die KI halt liefert. Zum Beispiel Anomalieerkennung. Ja, man kann auch, anstatt auf die Fraudmuster zu schauen, kann man sagen, wie sieht denn eine gute Transaktion aus? Was ist denn Teil einer guten Transaktion? Und alles, was davon abweicht, kann man erstmal als Fraud-Verdacht einstufen, ja, und kann das dann zum Beispiel in so einen nachgelagerten Screening-Prozess geben. Könnt ihr hier bitte mal genauer drauf schauen. Ja, und so sehe ich halt auch ein bisschen die Rolle von der KI. Auf der einen Seite kann sie sehr gut eine Echtzeitentscheidung auf sehr komplexen statistischen Zusammenhängen machen. Mhm. Auf der anderen Seite kann sie aber halt auch genau den Menschen unterstützen, ja, indem es eine Empfehlung an den Screener gibt, die Transaktion sich anzuschauen, oder wenn der Screener eine Transaktion erkennt und sagt, hier, das ist Fraud, dass dann das System einmal kurz die anderen Transaktionen der letzten 24 Stunden scannt und sagt, also wenn du diese Transaktion als Fraud eingestuft hast, schau doch mal bitte noch mal diese anderen 200 an. Mhm. Ja, um die dann halt gegebenenfalls auch noch nachträglich zu stornieren. Also die Einsatzmöglichkeiten von KI sind sehr vielfältig.
Mhm. Ich kann mich dem eigentlich nur anschließen. Das ist schon high class. Besser sind wir da an der Stelle auch nicht. Wir haben ja zum CFS, zu unserem Customer Focus Summit in München, ja auch schon dazu gesprochen. Also zum Coeo, zum modularen Coeo AI-Ökosystem. Dort haben wir zwei Module gesehen. Der Voice Assistant oder Voicebot und unser Textflow. Und es hat natürlich noch viele, viele andere Module, die in diesem AI-Ökosystem mit generativer KI optimiert und verbessert werden. Und dazu gehört natürlich auch Fraud. Ich mag jetzt sozusagen noch gar nicht zu viel aus dem Nähkästchen plaudern. Ich hoffe, wir finden nochmal die Gelegenheit dazu. Und sicherlich auch Mitte des Jahres werden wir das Ganze nochmal in einer breiteren, in breiterem Forum vorstellen. Ja, und da spielt es eine zentrale Rolle.
Ja. Wenn wir schon beim Thema künstliche Intelligenz sind, das ist ja ein zweischneidiges Schwert, kann man ja so sagen. Also das unterstützt ja nicht nur euch, sondern im Zweifel kann ein Fraudster sie auch nutzen, um seine eigenen Systeme hochzufahren. Findet sowas statt? Und wie kann man sich da, sagen wir mal, ist das auch wieder so ein Wettrüsten jetzt durch KI, was da entsteht?
Das ist wirklich ein Thema, was sehr, sehr spannende Fragen aufwirft. Ja, also so wie ich drauf schaue, ist, es senkt erstmal die Eintrittsbarriere. Ja, also früher musste sich, wenn man jetzt einen Betrug begehen wollte, speziell Account Takeover, man musste sich irgendwie im Darknet rumbewegen, ja, musste irgendwo einen Datenpool kaufen. Heute kann man relativ einfach Phishing-E-Mails kreieren. Ja, und kommt viel leichter an Account-Daten eventuell ran. Ja. Oder man kann einfach mal einen Fake-Shop hochziehen mit Hilfe von generativen Modellen. Ja. Ja, also die Einstiegshürde ist geringer geworden, ja, sodass es jetzt nicht mehr ein schweres professionelles Netzwerk braucht, um Betrug zu begehen. Die Muster bleiben trotzdem die gleichen, ja, auch woran man einen Betrüger erkennt, weil der Betrüger hat natürlich eine gewisse Zielfunktion. A, er will nicht erkannt werden. B, er will irgendwie einen Vorteil erlangen, ja, sei es eine Ware aus der Transaktion zu extrahieren, ohne zu bezahlen, oder das Geld zu extrahieren aus der Transaktion. Ja. Dafür muss er irgendwie in physischen Austausch mit der Ware kommen. Also er braucht eine Lieferadresse. Also da gibt's einige Dinge, um die kommt man auch mit einer KI nicht so richtig drumherum. Ja. Aber wie gesagt, es vereinfacht natürlich den Einstieg.
Das ist geringer, um sowas zu starten.
Okay. Zwei Anmerkungen dazu. Also ein so ein Fake-Shop habe ich gesehen, wurde mir mal präsentiert, wie schnell der hochgezogen worden ist mit generativer KI und wie verdammt gut er war. Da ging es um Fahrräder, E-Bikes, die zu einem wahnsinnig guten Preis verkauft worden sind. Also ein hohes Value pro Produkt. Das hat super gut funktioniert und zwar beeindruckend. Also negativ leider, aber sehr beeindruckend. Ein weiterer Punkt ist die Stimme. Also die Thematik, jemanden anzurufen und seine Stimme oder die Stimme des Enkels, des Sohnes oder wie auch immer nahezu perfekt zu imitieren und dadurch den Gegenüber an der anderen Leitung dazu zu verführen, irgendwelche Banktransaktionen oder ähnliches zu machen. Die Visualisierung, wir haben das auch bei dem Avatar gesehen, wie schnell das doch funktioniert, jemanden eben einfach nachzukopieren. Das ist schon beängstigend und ich glaube, da sind Fake News, Deepfake-Themen, das ist auch ein großes Risiko. Jetzt vielleicht weniger im Bestellprozess bei RatePay, aber mal so generell Fraud und KI ist das sicherlich auch etwas, was derzeit halt für hohes Gefahrenpotenzial sorgt.
Und das ist natürlich auch immer, jeder sollte sich natürlich auch bewusst sein, was für Daten er hinterlässt. Also jetzt gerade hinterlassen wir gerade sehr gute Samples von unserer Stimme.
So ist es.
Absolut. Das heißt, wir liefern gerade einer KI eine sehr gute Grundlage. und so sollte wirklich jeder auch sehr kritisch hinterfragen, welche Daten will ich wirklich teilen und im Netz zur Verfügung stellen. Ja. Jemand wird sie verwenden.
Also auch da ein negatives Beispiel. Man hat tatsächlich meinen privaten E-Mail-Account gehackt und war dann tatsächlich drin und hat sozusagen alle eingehenden E-Mails an eine externe weiterleiten lassen. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Also es bekommt man keine Informationen drüber. Also das geht schnell und deswegen nochmal auch vielleicht an alle unsere Zuschauer, nicht überall das gleiche Passwort verwenden, sehr, sehr sensibel mit den Daten umgehen.
Zweifache Authentifizierung immer
zwei Faktor
anmachen.
Geht auch bei web.de und ähnlichen, weiß der ein oder andere nicht, kann ich nur empfehlen, das zu tun und eben darauf zu achten, wo setze ich Stimme einsetzen. Ich muss ja sprechen, so ist es nicht, aber schon ein bisschen sensibler damit umgehen mit den Themen. Kann man nur empfehlen.
Okay, jetzt haben wir sehr viel über Betrug, Fraud gesprochen. Es ist aber Fraud ja nur eine Art von Zahlungsausfall, kann man so sagen, wenn es zum Zahlungsausfall kommt. Es gibt ja noch viel mehr Zahlungsausfälle, die ja auch ein Risiko darstellen für den E-Commerce-Betreiber, für den Kunden letztlich auch und für euch natürlich bedeutet es Arbeit. Ist gut und vielleicht auch aus einer Perspektive nicht gut. Welche anderen Arten gibt es denn noch so an Zahlungsausfällen und wie entstehen die eigentlich?
Beim Zahlungsausfall kann ich ja mal starten, ausnahmsweise, weil das ist ja das, mit dem wir sozusagen 100% unserer Tätigkeit ausfüllen. Also ein ganz großer Teil des Zahlungsausfalls, der bei uns ankommt, ist tatsächlich vergessen und ganz kurzfristige Liquiditätsengpässe. Das ist sicherlich sehr unterschiedlich zu Merchant oder auch zu Kunde. Aber wenn ich jetzt mal in einem klassischen E-Commerce gucke, würde ich sagen, zwischen 40% und 50% derer, die bei uns landen, die haben tatsächlich es einfach vergessen oder sind eben in eine ganz kurzfristige Zahlungsschwierigkeit gekommen und zahlen dann aber auch wirklich direkt. Ja. Also und die anderen, mit denen, die nicht direkt zahlen, mit denen findet man sehr schnell eine Einigung. Wir haben ja sehr convenient Möglichkeiten, mit uns zu kommunizieren, Zahlungsvereinbarungen zu treffen und so weiter. Und am Ende ist es nur noch ein kleiner Teil, der entweder aus Vorsatz, Betrug oder eben aus wirklich massiver Zahlungsschwierigkeit herausrührt.
Spannend. Zahlungsausfall, wir betrachten meist noch einen Schritt davor, ja, und wir nennen es dann eher Zahlungsstörung. Ja, zum Beispiel, wenn quasi eine Rechnung über das Zahlungsziel hinaus offen bleibt. Ja, dann sprechen wir erstmal von einer Zahlungsstörung. Es gibt natürlich noch andere Sachen, auch bei einer Lastschrift, ja, wenn man versucht, von dem Konto Geld einzuziehen und es halt in einer Direct Debit Reversal endet. Ähnlich, wenn Ratenzahlungen halt ausfallen, eine oder mehrere. Ja, das sind alles, was wir erstmal als Zahlungsstörungen halt betrachten. Und da setzen wir natürlich dann auch erstmal mit dem klassischen Mahnwesen ein. Ja, da ist dann natürlich auch immer die Frage, ja, wie baue ich so einen Prozess idealerweise? Ja, möglichst stringent, ja, sehr zeitnah. Die Zahlungserinnerung kann man ja auch vorab schicken. Ja, man muss ja nicht erst warten, bis die Störung eingetreten ist. Einen Tag vor dem eigentlichen Zahlungsziel kann man ja schon mal so eine kleine Erinnerung schicken. Denkt dran, morgen ist es soweit. Man kann natürlich das auch, jetzt komme ich wieder zu meinem Lieblingsthema, ja, datengetrieben versuchen zu optimieren. Wann versuche ich denn von so einem Konto eigentlich Geld einzuziehen? Ja, wann ist denn die höchste Wahrscheinlichkeit, dass eine Deckung da ist? Vielleicht eher rund um den Zeitpunkt, wenn Geldeingang da ist. Ja, ne? Genau. Ich kann das natürlich auch irgendwie am, weiß nicht, 24. eines Monats versuchen, aber dann ist die Chance, dass vielleicht gerade keine Deckung auf dem Konto ist, einfach höher. Also es gibt so kleine Stellhebel, ja, mit denen man halt auch Zahlungsstörungen erstmal vermeiden kann. Aber ansonsten ist man natürlich auch froh, wenn man einen guten Dienstleister an der Seite hat, der den finalen Zahlungsausfall
oder als Shopbetreiber einen guten Payment anbietet, der dann das
aber schön, dass du es ergänzt hast. Und das ist ja bei uns genau das Gleiche. Also diese Zahlungen, wir machen ja auch Ratenzahlungen. Wir vereinbaren ja auch Ratenpläne und ähnliches. Wir machen genauso, bevor der Punkt kommt, wo wir einziehen oder die Rate fällig ist, kriegt er von uns eine Push-Notification, wo nochmal drin steht, achte drauf, in 2 Tagen ist deine Rate fällig. Er bekommt 2 Tage später, wenn wir feststellen, er hat immer pünktlich bezahlt, dann warten wir nicht 14 Tage, bis er eine Ratenmahnung bekommt, sondern dann sehen wir eben schon, dass selbst wenn 1 oder 2 Tage Verzug sind, mhm, und es war immer regelmäßig, dann könnte man davon ausgehen, es war irgendein Dauerauftrag oder ähnliches, war immer pünktlich, jetzt nicht mehr, also entweder der Dauerauftrag ist ausgelaufen oder es war eine Liquidität nicht vorhanden, um ihn auszuführen. Ja. Und auch da gehen wir auf den Kunden direkt zu und warten nicht 14 Tage und dann kriegt eine Ratenmahnung, sondern er kriegt eben sofort eine E-Mail und sagt, Achtung, bitte schau mal in deine Bankdaten, ob da nicht eine Störung vorliegt. Wir haben den Betrag nicht bekommen.
Ja, das ist für mich auch ein Teil von Customer Focus oder Customer Centricity.
Absolut.
Aber das ist jetzt kein Verschulden zwingend des Kunden. Ja, und da sozusagen erstmal ganz kulant und in dubio pro reo auf den Kunden zuzugehen, ja, ist, glaube ich,
ja. Ja, man steht ja am Ende des Tages bei so einer Zahlungsstörung trotzdem immer wieder in jedem neuen Fall erstmal vor einer Blackbox. Man weiß nicht warum. Ne? Kann 1000 Gründe haben.
Und man muss auch sagen, dass viele, die bei uns dann am Ende dann doch übergeben und bei uns landen, das sind ja nicht per se schlechte Kunden. Das muss man halt auch sehen. Und auch jemand, der eine Zahlungswilligkeit, wir unterscheiden ja oft mal so zwischen Zahlungsfähigkeit und Zahlungswilligkeit, wo liegt die Störung vor im Quadrat? Und diejenigen, die die Zahlungswilligkeit haben, aber eben eine temporäre Zahlungsstörung haben, kommen gegebenenfalls auch wieder im Vorprozess irgendwann auf ein White Label, Whitelisting, weil es eben eine temporäre Situation war. Und das ist, glaube ich, auch nochmal sehr wichtig, mir zu sagen, dass nur weil man einmal im Inkasso gelandet ist, muss das nicht zwangsläufig immer ein Negativmerkmal sein. Mhm.
Ja. Also man darf das gar nicht unterschätzen, ne? Also für E-Commerce-Betreiber, auch für alle unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, die nicht im E-Commerce arbeiten, das muss man schon wissen. Also das Thema Zahlungsausfall kann bis hin zu existenzbedrohend werden. Ne? Also wenn Zahlungsausfälle da sind, in größerer Menge, so ein E-Commerce-Betreiber braucht ja immer Liquidität, um zum Beispiel Ware zu kaufen, um Ware vorzuhalten, um Lagerkapazitäten zu zahlen und solche Sachen und die Technik und so. Und da ist sowas natürlich schon ein schwieriges Thema, wenn Geld, das man eigentlich schon sozusagen verbucht hat, die Ware ist weg, nicht kommt. Ne? Das kann man ja nicht immer alles auf Kredite auslagern. Oder seht ihr das anders? Ich glaube, das ist ein Riesenthema, oder?
Definitiv. Ja. Und ich meine, hier hilft RatePay natürlich den Händlern auch, indem wir halt einen fixen Zeitpunkt haben, an dem wir den Händler auszahlen.
Ja.
Wir warten halt nicht, bis die finale Zahlung des Kunden eingegangen ist.
Wir übernehmen
das Risiko und garantieren eine Auszahlung nach Tag X. Mhm. Ja. Das gibt dem Händler natürlich auch die Sicherheit in der Liquidität. Nicht nur, dass er das Risiko nicht mehr trägt. Er muss es auch nicht über den ganzen Zeitraum, in dem der Betrag offen bleibt, halt auch finanzieren. Ja. Gut, ist natürlich dann auch eine Herausforderung für uns. Wie finanzieren wir das? Aber dafür arbeiten wir dann halt auch mit Banken zusammen, in denen wir halt auch eine Partnerschaft haben für das ganze Thema Refinanzierung.
Absolut. Und ihr seid dann ja die Letzten in der Nahrungskette, wenn dann das Risiko nochmal zu euch wandert. Dazu gleich auch nochmal die vorletzte Frage. Kleiner Literaturtipp an dieser Stelle. Es gibt bei euch auf der Website im Blogbereich einen sehr, sehr schönen, sehr ausführlichen und toll recherchierten Artikel zum Thema Zahlungsausfälle. Kann ich nur jedem empfehlen, der sich mit diesem Thema mal tiefer auseinandersetzen möchte. Mich würde nochmal ganz brennend interessieren, wie so die optimale Zusammenarbeit zwischen Zahlungsanbieter und Inkasso-Dienstleister auch vor dem Hintergrund von Customer Centricity, User Journey und so weiter aussieht. Wie stimmt ihr euch untereinander ab, damit da ein cooler Prozess ist, auch für die Merchants, die dahinter stehen?
Ich glaube, ich versuche es mal kurz aus eurer Perspektive zu schreiben. Ja. Ihr hängt natürlich extrem davon ab, dass bei uns die Prozesse möglichst gut laufen. Ja, wenn wir eine schlechte Kundenidentifizierung machen und wir euch diese diese Forderungen dann verkaufen, verkaufen wir euch ein schlechtes Portfolio. Ja? Das heißt, ihr hängt davon ab, dass unsere Prozesse gut laufen. Und das ist halt auch wiederum ein Versprechen von uns an euch, ja, dass wir natürlich den Mahnprozess, die Risikosteuerung, dass die einen gewissen Standards halt folgt, also Qualitätsstandards auch immer einhält. Auf der anderen Seite hängen wir von euch natürlich auch sehr stark ab, weil ihr final halt dann auch die Zahlungen halt mit ein wieder einbringt und uns aber auch die Rückmeldungen gibt. Wer ist denn jetzt wirklich zum Schluss ganz ausgefallen? Genau, ja. Ja? Und da, weil das benutzen wir natürlich auch mit in unserer Steuerung. Ja? Ja. So, von daher müssen wir wiederum auch vertrauen, dass euer Prozess sehr gut läuft und ihr uns nicht einfach alle Kunden sind ausgefallen zurückmeldet und wir diese Kunden für immer auf unserer Blacklist halten werden. Ja. Also ich glaube, das ist schon eine sehr enge Verknüpfung und wir hängen beide voneinander stark ab.
Ja, ist absolut richtig. Ein weiterer Aspekt ist, wie gehen wir mit Kunden um? Customer Centricity. Wie servicen wir die Forderungen? Wie sprechen wir die Kunden an? Welche Möglichkeiten geben wir den Kunden und so weiter? Weil wir ihn ja immer noch als ein Kunde betrachten. Ja? Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Reputation ist ein Thema. Auch ein Zahlungsdienstleister oder ein E-Commerce-Shop möchte, dass im Kasso so mit dem Kunden umgegangen wird, dass das am Ende des Tages trotz aller negativen Aspekte, die Inkasso mit sich bringen, gibt einen Verzugsschaden, der ist nun mal in Deutschland geregelt. Das heißt, es kommt eine Gebühr drauf und so weiter. Das ist alles nicht schön an der Stelle, aber dann eben trotz dieser Umstände so mit dem Kunden umzugehen, dass er am Ende des Tages sagt, ja, das war jetzt ein unschöner Prozess, Inkasso möchte ich eigentlich gar nicht, aber ich habe es gut regeln können, ich habe einen guten Ansprechpartner gehabt bei dem Unternehmen, die dann die Forderung am Ende des Tages beigetrieben haben. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, der Austausch untereinander, regelmäßige Abstimmungsmeetings machen in verschiedenen Aspekten. Beitreibung ist das eine, man kann auf Teufel komm raus Beitreibung machen. Ist immer die höchste Erfolgsquote das, was eigentlich der Kunde und der Merchant will? Weiß ich gar nicht, es gehört so. Auch da, wie die Annahmequote ist bei uns genau das Gleiche. Die Balance zu finden, wie spreche ich ihn an, wie gehe ich mit ihm um? Zu auf Teufel komm raus die höchste Erfolgsquote zu generieren. Das ist auch nochmal so eine ausgewogene Situation. Am Ende zeigt sich in der Bewertung, da sind wir bei der QI, insbesondere was das Google und das Trustpilot Rating angeht, sehr, sehr hoch mit 4,5 Sternen, was kein Wettbewerber im deutschen oder europäischen Markt auf dem Level hat. Wir fordern es ein an bestimmten Stellen, wenn er Prozesse sozusagen durchläuft, weil wir wollen das Feedback. Ich kann sagen, es gibt natürlich auch immer mal ein negatives Feedback, das ist so, aber auch das gehört professionell bearbeitet. Das ist auch ganz wichtig. Auch wenn sich jemand beschwert oder wirklich massiv sozusagen sein Unmut äußert, muss man damit gut und professionell umgehen können. Und ich glaube, das hilft dann auch in der Zusammenarbeit, dass sozusagen auch unser Kunde zufrieden ist, nicht nur mit der Rückführung, sondern eben auch mit der Reputation.
Ja, der Kunde sieht es ja als Gesamtprozess, ne? Absolut. Also der nimmt es als Gesamtprozess wahr, auch wenn mehrere Merchant ihr und dann ihr an dem Prozess beteiligt seid. Steven, abschließend ein Blick in die Zukunft. E-Commerce gewinnt ja auch weiter Marktanteile, ne? Ist kein Geheimnis. Wie werden sich aus deiner Sicht die Chancen und Risiken am Markt, also in diesem speziellen Markt, in den nächsten Jahren entwickeln? Und was sind eure spezifischen Ziele und Pläne bei RatePay für die nächsten Jahre?
Also ich glaube, was in den nächsten Jahren weiter voranschreiten wird, ist eine Verlagerung vom Offline in den Online-Handel. Mhm. Ja, das ist einfach Fakt. Was man auch sieht, ist eine stärkere Vereinheitlichung der Payment-Prozesse. Mhm. Ja. Und das sind für uns beides spannende Felder. Ja. Wie schaffen wir es zum Beispiel unser jetziges Offering, ja, was wir ganz klar im E-Commerce anbieten, auch an den Point of Sale zu bringen? Hier benutzen wir halt unsere Partnerschaften mit als Teil der Nexi-Gruppe, sind wir schon sehr nah am Point of Sale. Ja. Das aber halt auch mit bestehenden Händlern, wie zum Beispiel mit einer IKEA, wo wir ja auch an der Point of Sale-Lösung ja schon, die wir ja schon gelauncht haben. Und das ist definitiv ein Thema, wo wir sagen, okay, wie schaffen wir es auch aus dem E-Commerce-Bereich in so ein ganzheitliches Zahlungserlebnis dem Kunden halt auch zu bieten. Darüber hinaus werden wir natürlich auch weiter unsere strategischen Partnerschaften mit, weiß ich nicht, einer PayPal. Ja, wir wickeln ja in Deutschland für PayPal den Rechnungskauf ab, sodass wir gemeinsam mit anderen Zahlungsdienstleistern halt auch wachsen. Ein anderes Feld, was wir auch als ein sehr spannendes erachten, ist das ganze Thema B2B. Mhm. Ja, weil jetzt der Fokus ist sehr stark auf B2C, aber auch da stärker in den, in den B2B-Markt einzugehen. Sehen wir als ein gutes strategisches Entwicklungsfeld. Und ansonsten natürlich unsere Risikosysteme einfach weiter verbessern. Ja, alles, was die KI-Entwicklung bieten, werden wir versuchen direkt umzusetzen in ein verbessertes Risikoassessment und dann ganz in dem Sinne einer guten Partnerschaft diese Vorteile, die wir daraus generieren, ja, dass wir halt dann eine bessere CM1-Marge haben, auch an die Händler weiterzugeben und zu sagen, hier, wir helfen euch, eine bessere Annahmequote zu generieren dadurch. Ja, und das sind so die strategischen Ziele und Entwicklungen für uns.
Klingt auf jeden Fall nach einem spannenden Plan für die nächsten Jahre. Wünsche ich euch ganz viel Spaß und Erfolg dabei. Wer noch mehr über RatePay erfahren möchte und über unser Gespräch vielleicht auch beim Customer Focus Summit auf cfs-con.de, gibt es in Kürze, also von heute an angerechnet in Kürze, je nachdem, wann ihr das hier anschaut oder hört, dann auch jetzt schon sozusagen auf cfs-con.de die Aufzeichnung des gesamten Kongresses. Ja, vielen lieben Dank, dass ihr beide heute hier wart bei uns im Studio in München. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. War ein bisschen für mich ein Déjà-vu. Ich hatte früher mal, also Anfang der 2000er, viel mit E-Commerce zu tun. Spannend, was sich da so alles getan hat in den letzten Jahren. Danke, dass ihr da wart.
Danke dir.
Danke dir.